Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Einen lieben Gruß von meinem Mann. Der ist unterwegs nach Wolfsburg, unserer alten Heimat. Unsere Kirche, die er 12 Jahre lang als Pastor geleitet hat, hat 70-jähriges Bestehen. Und da sind wir eingeladen worden. Und genau, ich bin nicht hingefahren, weil ich hier predige. Nein, ich habe noch zwei andere Gründe gehabt, weil ich einfach zu viel zu tun habe, zu viel arbeite und das zu stressig gewesen wäre. Und Stress habe ich mir abgewöhnt. Und genau, die Botschaft zum Sonntag. Und aber er ist hingefahren und er lässt euch sehr herzlich grüßen. Genau. Ja, mein Thema heute, ich weiß gar nicht, wie wir es jetzt genannt haben, Lüge oder Wahrheit oder was ist die Wahrheit oder es geht heute um die Wahrheit und ich erzähle euch jetzt mal drei Geschichten und ihr streckt dann bitte die Hand, ob ihr denkt, dass das wahr ist oder ob das nicht wahr ist. Eigentlich müssten die in meinem Body Spirit Soul Kurs waren, die dürften eigentlich nicht mitmachen, weil die wissen das schon, aber egal. Also, die erste Geschichte. Als mein Mann und ich geheiratet haben vor 36 Jahren, waren wir beim Standesamt und stellten fest, dass wir die Ringe vergessen haben. Und dann mussten wir mit falschen Ringen heiraten, uns ganz schnell Ringe ausleihen. Wer von euch denkt, dass die Geschichte wahr ist? Hand hoch. Okay, wer denkt, dass sie nicht wahr ist? Das sind die meisten hier im Raum, sie ist wahr. Zweite Geschichte. Als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, hat mein Mann kurz vorm Entbindungstermin Windpocken bekommen. Und als dann die Wehen losgingen, musste ich alleine ins Krankenhaus und mein Mann musste zu Hause bleiben. Und ich habe unseren Manuel bekommen ohne den Beistand meines Mannes. Wer glaubt, dass das wahr ist? Okay, wer glaubt, dass das nicht wahr ist? Es ist wahr. Wir haben 4 Jungs und ein Mädchen. Und bei unserem dritten Kind wollte ich gerne wissen, was es wird, damit ich mich einstellen kann, ob ich eventuell noch ein Junge oder ein Mädchen bekomme. Und da wurde uns beim Ultraschall gesagt, ich bekomme ein Mädchen. Und dann war die Überraschung bei der Geburt sehr groß. Wer glaubt, dass das wahr ist? Wer glaubt, dass das nicht wahr ist? Das ist nicht wahr. Wir wussten, dass es ein Junge wird. Ist interessant, ne? Ich habe jede Geschichte wie wahr erzählt und trotzdem kann man manchmal einfach nicht wissen, ist das eigentlich wahr oder ist das nicht wahr? Tja, und jetzt auch so diese Frage, gibt es denn eigentlich Gott? Ist das eigentlich wahr? Das, was wir hier gerade gesungen haben von Jesus, ist das wirklich wahr? Und ich lese euch mal eine Geschichte vor aus unserem Body Spirit Soul Buch. Im Bauch einer Schwangeren wuchsen Zwillinge heran. Der kleine Gläubige und der kleine Zweifler. Der kleine Zweifler fragte den kleinen Gläubigen, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar. Unser Leben hier im Bauch ist nur dazu gedacht, dass wir stark werden für das, was uns nach der Geburt erwartet. Der kleine Skeptiker, Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll denn das aussehen? Ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, das weiß ich auch nicht. Es wird bestimmt heller sein als hier. Vielleicht werden wir rumlaufen und mit dem Mund essen. Der kleine Skeptiker, so ein Quatsch. Rumlaufen, das geht doch gar nicht. Dafür ist doch die Nabelschnur viel zu kurz. Und zum Rumlaufen, genau, ist die Nabelschnur zu kurz und wir bekommen doch auch alle Nahrung durch die Nabelschnur. Der kleine Gläubige, das geht bestimmt irgendwie, es wird halt irgendwie anders werden. Der kleine Skeptiker, es ist noch nie einer zurückgekehrt von der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende und das Leben hier ist nichts als Quälerei und Dunkel. Der kleine Gläubige, auch wenn ich nicht genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Der kleine Skeptiker, Mutter? Du glaubst wirklich an eine Mutter? wo ist sie denn bitte? Der kleine Gläubige, naja, hier, überall um uns herum. Wir sind in ihr und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir doch gar nicht sein. Der kleine Skeptiker, Quatsch, von einer Mutter habe ich ja noch nie was gehört. Also gibt es sie auch nicht. Der kleine Gläubige, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt. Ja, und jetzt ist die große Frage. Bist du der Gläubige oder bist du der Zweifler? Gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Ist die Bibel wahr oder ist sie nicht wahr? Könnte es nicht sein, dass das Christentum ein bisschen wahr ist? In unserer toleranten Gesellschaft sollten wir doch eigentlich sagen, es ist doch eigentlich ein bisschen egal, an welchen Gott wir glauben. Ob wir jetzt nun im Islam groß werden oder ob wir jetzt eben Buddhisten sind oder Hinduisten. Also wir suchen uns einfach so von jeder Religion und von jeder Weltanschauung, Glaubensanschauung, wir suchen uns das raus, was für uns gerade passt. Gibt es überhaupt die eine Wahrheit? Jesus sagt das von sich. In Johannes 14, Vers 6 lesen wir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ist das nicht etwas vermessen? Ich meine, wir leben doch jetzt gerade in einer Welt voller Toleranz, Social Media, voller Fake News, Meinungen. Wir sind multikulturell. Kann denn eine Wahrheit absolut sein? Kann Wahrheit absolut sein? Ist nicht die Wahrheit relativ? Was ist denn Wahrheit? Und das hat sich auch Pilatus gefragt. Nachdem Jesus, das lesen wir in der Bibel, nachdem Jesus verhaftet worden ist, wurde er vor Pilatus gebracht. Und der Pilatus war Statthalter damals in einer Provinz, die hieß Judäa in Israel, also im jetzigen Israel. Und er musste sich entscheiden, was jetzt mit Jesus passiert. Er hat allerlei Nachrichten, vielleicht Fake News auch gehört. Der hat so täglich bei Instagram rumgescrollt und hat gesagt, lass mal gucken, was gibt's denn jetzt gerade Neues über diesen Jesus? Und dann wird der Jesus gebracht und er hat behauptet, dass er ein König sei. Und das ist natürlich eine Gefahr für das Römische Reich, weil es gab dort ja einen Kaiser. Das heißt, er hat sich gefragt, behauptet dieser Jesus tatsächlich König zu sein oder waren das nur Fake News und er müsste eingreifen. Und wir lesen die Stelle, die steht in Johannes 18, 33 bis 38. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn, also Pilatus. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben andere dir von mir erzählt? Bin ich etwa ein Jude? Entgegnete Pilatus. Dein eigenes Volk und ihre obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du denn getan? Darauf antwortete Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König? Jesus bestätigte, du sagst es, ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Also Jesus behauptet nicht nur, ein König zu sein, sondern auch, dass er die Wahrheit verkündet. Und ähnlich wie jetzt im 21. Jahrhundert war es damals im Römischen Reich so, es gab hunderte von Religionen. Rom war multinational, multikulturell, international, so ein bisschen wie heute. Es gab verschiedene Völker, die alle zusammen gelebt haben. Es gab super viele Philosophien, Weltanschauungen. Und jetzt kommt da einer daher, dieser Jesus, und der sagt, ich bin die Wahrheit. Es gibt eine Wahrheit. Und ich finde, dass diese Frage heute für uns auch noch eine hohe Relevanz hat, was ist denn Wahrheit? Und eben, wir leben heute im 21. Jahrhundert, wir sind mittlerweile eben auch total vernetzt. Es gibt unheimlich viele Meinungen und Strömungen und News und Fake News und Religionen, ganz zu schweigen von den vielen esoterischen Ansätzen, die es gibt, Familienkonzepten, die gelebt werden können. Und es kommen jeden Tag noch mehr Ideen dazu, dass du dir manchmal an den Kopf fässt und denkst, Alter, krass, in was für einer Welt leben wir denn eigentlich? Und da ist es doch ein bisschen naheliegend, dass es die eine Wahrheit gar nicht gibt, dass es eher viele Wahrheiten gibt, weil Wahrheit doch relativ ist. Heute gilt so ein bisschen der Grundsatz, was für dich wahr ist, das muss für mich ja noch lange nicht wahr sein. Also das heißt, deine Wahrheit muss ja nicht meine Wahrheit sein. Und ich finde auch, das klingt ziemlich modern und ziemlich tolerant. Aber widerspricht das nicht der eigenen Logik? Das heißt, ich frage zum Beispiel, in meinem Body Spirit Soul Kurs stelle ich drei Religionen vor und dann sage ich, kann es sein, dass alles drei wahr ist? Also nehmen wir einfach mal den Islam und die Muslime glauben daran, dass es eine Werksgerechtigkeit gibt. Das heißt, am Ende deines Lebens, wenn du vor Gott stehst, werden deine guten und deine schlechten Taten auf die Waage gelegt. Und je nachdem, wie viel gute Taten du hattest, kommst du in Ewigkeit. Und bis zum Schluss wissen sie das eigentlich nicht, ob es ausreicht. Bis zum Schluss nicht. Und im Buddhismus gibt es gar keinen Gott. Im Buddhismus ist es so, dass wenn du ein guter Mensch gewesen bist, dann gibt es die Reinkarnation. Das nennt man dann auch das sogenannte Karma. Also wenn du viel Gutes tust, hast du ein gutes Karma. Wenn du viel Schlechtes tust, hast du ein schlechtes Karma. Und je nachdem, was du für ein Karma hattest und stirbst, kommst du dann als im schlimmsten Fall Regenwurm auf die Welt. Mit so einem ganz schlechten Karma. Kann das sein, dass das auch ein bisschen wahr ist? Und dann haben wir das Christentum, und das Christentum besagt, es gibt einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Geist, und Gott hat seinen Sohn gegeben, damit er stellvertretend für meine Schuld an diesem Kreuz stirbt. Und ich brauche nur zu sagen, vergib mir. Ich brauche das nur anzuerkennen. Das heißt, wir sind gerettet durch Gnade. Ja, ihr sagt Amen. Aber kann das sein, dass alles ein bisschen wahr ist? Eigentlich geht das nicht. Wenn es zum Beispiel heißt, also es gibt keine absolute Wahrheit, dann muss ich mich aber fragen, ist denn diese Aussage absolut wahr? Und wenn wir also sagen, die Wahrheit ist relativ, also was für dich wahr ist, muss für mich nicht wahr sein. Wenn diese Aussage richtig ist, gilt sie dann für alle. Denn wenn diese Aussage für alle ist, dann ist sie nicht mehr relativ. Dann ist sie absolut. Also man merkt schon, wir kommen hier mit Sprüchen auch überhaupt gar nicht mehr weiter, weil wir das nicht zu Ende gedacht haben. Wir können unterschiedliche Meinungen haben. Wir können unterschiedliche Sichtweisen haben und unterschiedliche Perspektiven haben, aber die Wahrheit ist die Wahrheit. Und die Wissenschaft kann nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Sie kann auch nicht beweisen, dass es Gott gibt. Einer der berühmtesten Mathematikprofessoren aus Oxford, John Lennox, ich lese gerade ein Buch von ihm, der wurde mal gefragt, gibt es Gott? Und er antwortet, ja, alle wissenschaftlichen Indizien weisen darauf hin, dass es Gott gibt. Ich fand das so lustig, in dem Buch wird dann geschrieben, naja, es ist klar, Kinder glauben irgendwie an Gott. Kinder glauben aber auch an den Weihnachtsmann. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen erwachsenen Menschen kennengelernt, der sich zum Weihnachtsmann bekehrt hat. Scheint einen Unterschied zu geben. Richard Dawkins, ein berühmter Atheist, der an der gleichen Universität gelernt hat in Oxford, wurde diese Frage auch gestellt. Gibt es einen Gott? Und er sagt, nein, alle wissenschaftlichen Indizien weisen darauf hin, dass es Gott nicht gibt. Naja, wer hat denn jetzt recht? Es können ja nicht beide Aussagen wahr sein, denn Wahrheit ist nicht relativ. Wahrheit ist absolut. Wenn etwas zu 100% der Wahrheit entspricht, dann muss es wahr sein für alle Personen, an allen Orten, zu jeder Zeit, unabhängig davon, ob ich es für wahr halte oder ob du es für wahr hältst. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also, wir wohnen ja in Oberkirch-Bottenau und kommen dann irgendwann mal auf diese B3. Und da haben sie doch vor einer Weile dieses 30er-Schild dahingestellt. Habt ihr schon gesehen? Ja, dann achtet mal drauf. Da stand ganz lange keins. Und jetzt stellt euch mal vor, ich fahre zur Gemeinde und bretter da mit 60 durch. Und da steht die Polizei, hält mich an und fragt, wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Und ich sage, nö. Ja, Sie dürfen hier nur 30 fahren, Sie sind aber 60 gefahren. Und ich würde sagen, tja, das mag Ihre Wahrheit sein. Aber das ist nicht meine Wahrheit. Weil das ist doch total bescheuert, dass man auf einer Bundesstraße ein 30er-Schild macht. Wer denkt sich denn sowas aus? Ja, aber ich meine, ich handle mir ziemlich viel Ärger ein mit dem, was ich tue. Das heißt, wenn also etwas wahr ist, dann ist es wohl wahr und ich muss mich entscheiden, ob ich gemäß dieser Wahrheit lebe oder eben auch nicht. Und dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Und Pilatus muss sich auch entscheiden, wie er mit dieser Aussage umgeht. So, wie du das auch entscheiden musst. Johannes 14, Vers 6 heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Eine provokantere Aussage gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und ich finde eben genau in der heutigen Toleranz, könnte man das wirklich in Frage stellen. Aber, ihr Lieben, genau so steht es in der Bibel. Und jetzt ist die Frage, ist denn die Bibel überhaupt wahr? Kann ich denn die Bibel heute für mich auch noch so anwenden? Oder aber ist sie nicht mittlerweile total veraltet und müsste sie mal erneuert werden, weil mir vielleicht auch diese Aussagen nicht mehr ganz so gut gefallen, weil wir sie auch heute nicht mehr für zeitgemäß halten? Also hat das Jesus auch überhaupt so gesagt, dass er die Wahrheit ist? Könnte das nicht sein, dass im Laufe der Kirchengeschichte mal irgendjemand das ihm angedichtet hat? Das heißt, könnte es sein, dass Jesus das gar nie von sich behauptet hat? Ist es denn überhaupt wahr, was dieses Buch hier über Jesus sagt? Und kann ich der Bibel vertrauen? Was für Indizien gibt es denn? Ist die Bibel vertrauenswürdig? Als Christ sagst du automatisch, ja, natürlich ist die Bibel vertrauenswürdig. Ich habe mich vor, ich muss mal rechnen, 1985, 38 Jahren, habe ich mich für eine Beziehung mit Jesus Christus entschieden und habe angefangen, das erste Mal in meinem Leben, da war ich 18, Bibel zu lesen und habe das erste Mal im Wort Gottes gelesen. Und für mich war das das Selbstverständlichste, dass das, was dort in dieser Bibel steht, wahr ist. Ich habe das auch nicht angezweifelt. Und ja, es gefallen mir auch nicht immer alle Sachen. Es gibt manchmal Texte, die ich lese und da schreibe ich auf und da schreibe ich ein großes Fragezeichen hin. Und wenn ich Bock habe, dann diskutiere ich da mit meinem Mann oder mit meinem Sohn drüber, wenn es mir wichtig ist. Und wenn nicht, lasse ich manchmal die Dinge auch stehen. Und ich habe in all den Jahren mit meinem Herzen geglaubt. Und ich habe gar nicht so ganz meinen Verstand eingeschaltet, weil wenn du eine Begegnung mit Jesus Christus hast, dann findet die in deinem Herzen statt. Ich habe immer mit meinem Herzen geglaubt und letztes Jahr war ich durch verschiedene Umstände ganz schön herausgefordert. Einmal gab es in meinem Body Spirit Soul Kurs wirklich gute und kluge Fragen, die sich jemand gestellt hat. Und ich habe viele Antworten gewusst und ich fand es auch super interessant, über diese Fragen mal nachzudenken. Aber das hat etwas bei mir angerührt Und ich habe plötzlich eigene Fragen gehabt. Und dazu kam sicherlich auch eine super persönliche, schwierige Situation und Herausforderung in meinem Leben. Aber oft gesagt, ich hatte plötzlich auf einmal diesen Gedanken, Scheiße, Entschuldigung für diesen Ausdruck. Aber was ist denn, wenn das gar nicht wahr ist, was ich hier glaube? Was ist denn, wenn wir uns das alles hier nur einbilden? Und mich hat dieser Gedanke dermaßen erschüttert und ich habe das auch nicht vielen erzählt, weil ich habe gedacht, ey, wenn ich das jemandem erzähle, dann bricht meine ganze Welt, alles das, was ich in meinem Leben mache, bricht ja zusammen. Ich, die Glaubensheldin, die Gott erlebt hat, die Krebs hatte und Gott hat es geheilt, die so viel Wunder in ihrem Leben schon erlebt habe. Ich habe Bücher über dieses Thema geschrieben. Leute, ich habe ein Vorwort für eine Bibel geschrieben. Wie peinlich wäre das denn, wenn ich jetzt plötzlich sagen müsste, das war alles nur gelogen. Da lacht ihr jetzt. Das war nicht witzig. Und ich habe echt mit mir gekämpft und ich dachte, Alter, krass, was mache ich denn jetzt? Und ich habe das meinen Pastoren erzählt, fand es war wichtig, dass sie dies wissen, meinem Sohn und meinem Mann. Und Manuel meinte, ich hätte diese Glaubenskrise schon mal gehabt. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Es war für mich, als hätte ich das allererste Mal in meinem Leben gehört. Und dann habe ich meiner Freundin davon erzählt, durch die ich damals vor vielen Jahren zum Glauben gefunden habe. Und die hat mir dann gesagt, hey, du weißt doch, wo das herkommt. Du weißt doch genau, wer dir das gerade einreden will. Du weißt doch ganz genau, wer dich aufs Glatteis führen will. Wir lesen in der Bibel, dass es einen Teufel gibt, der uns versucht und der alles Menschen, Teufelmögliche versucht, uns von unserer Beziehung zu Jesus wegzubringen. Und dann hat sie mir erzählt, dass in ihrer Kirche gerade über dieses Thema gepredigt worden ist. Und dann habe ich mir diese Predigt angehört und von jetzt auf gleich war mein Zweifel weg. Und es hat mich unheimlich berührt und ganz viel von dem Inhalt, was ich euch heute weitergebe, ist von dieser Predigt. Also das ist ganz viel geklaut, das ist nicht alles hundertprozentig von mir, von einem Pastor aus der Bremer Gemeinde. Und einfach zu sagen, ich glaube, dass die Bibel wahr ist, würde ja bedeuten, dass sie unwahr ist, wenn ich beginne zu zweifeln. Also ist es doch vielleicht mal gar nicht schlecht, wenn man eine Recherche mal macht, wie ist denn dieses Buch eigentlich entstanden? Ich gucke gerade auf die Uhr, ich brauche ein bisschen länger heute, ist das okay? Oh, es tut mir leid, aber es ist halt immer dasselbe. Wie ist dieses Buch denn eigentlich entstanden? Und es ist ja, die Bibel ist übrigens das meistverkaufteste Buch weltweit. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das ist gar nicht ein Buch. Das sind 66 Bücher, geschrieben von über 40 Autoren, und jetzt kommt's, die zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten in einem Zeitraum von 1500 Jahren hier dieses Wort geschrieben habe, diese verschiedenen Bücher geschrieben haben. Und keiner der Autoren wusste damals, dass er mal irgendwann hier in dieses Buch reinkommt. Die kannten sich eben ja auch überhaupt gar nicht. Also bei 1500 Jahren ist ja auch klar. Also es gibt nicht eine Institution, die die Bibel geschrieben hat. Die Bibel wurde angefangen zu schreiben, da gab es das Christentum überhaupt noch gar nicht. Und wenn man die biblischen Schriften mal vergleicht mit anderen Schriften aus dieser Zeit, dann ist das ziemlich bemerkenswert. Ich habe zwei Beispiele. Nehmen wir den römischen Historiker Tacitus. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Der hat die Annalen geschrieben. Das ist die Geschichte des Römischen Reiches vom Tode des Augustus 14 bis Nero 68, 100 nach Christus. Und die Annalen sind heute noch sehr relevant. Aber die einzigen Abschriften vom Original stammen aus dem 8. Jahrhundert, also 700 Jahre später. Aber niemand zweifelt die Annalen an. Und niemand zweifelt Tacitus an. Der Gallische Krieg von Julius Caesar, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, schrieb er 50 vor Christus. Aber es gibt nur 9, das ist nicht viel. 9 Manuskripte und die stammen frühestens aus dem 9. Jahrhundert nach Christus. Also mehr als 900 Jahre dazwischen Kopien und Überlieferungen. Aber man zweifelt Caesars Werk nicht an. Auf die Idee würdest du gar nicht kommen. Und jetzt kommt der Vergleich. Das Neue Testament, es gibt über 5.800 griechische Fragmente des Neuen Testamentes und jedes Jahr werden neue gefunden. Mehr als 10.000 lateinische Manuskripte, die bis ins 2. Jahrhundert zurückreichen. Und wenn man alle Sprachen rechnet, gibt es mehr als 20.000 handgeschriebene Kopien. Also finde ich im Verhältnis ziemlich glaubwürdig. Aber noch gewichtiger ist die Genauigkeit, weil man vergleicht natürlich diese Fragmente mit dem, was man schon gefunden hat, und man kann keine Unterschiede feststellen. Bis 1947 hat man die älteste Bibel, also das Alte Testament, aus dem 1000. Jahrhundert genommen. Das heißt Codex Aleppo, und es wurde 930 in Tiberias am See Genezareth abgeschrieben. Da habe ich letztes Jahr übernachtet, das ist sehr schön dort. Bis 1947 hat man das genommen. 1947, dann die Sensation schlechthin. Hirten haben in den Höhlen von Qumran alte biblische Schriftrollen gefunden. Und Historiker haben das untersucht und sie stammen aus 100 vor Christus. Das war jetzt das Älteste, was man hat, und dann ist man hingegangen und hat das mit diesem Codex Aleppo, mit dieser Bibel von vor 1000 Jahren verglichen. Also man hat vor allen Dingen den Jesaja-Text genommen, weil der komplett überliefert war. Und was hat man festgestellt? Es gab keine Unterschiede, leichte grammatikalische Veränderungen, so wie wir das heute vielleicht haben, wenn man das neues Leben liest, dann ist es eine einfache Übersetzung im Verhältnis zum Elberfelder oder zur Luther, ja. Kleine grammatikalische Veränderungen. Aber es gab keine Unterschiede. Warum? Weil da Menschen geschrieben haben, die Gott begegnet sind, die Wunder erlebt haben, Krankenheilungen. Und sie wollten das für ihre Nachwelt aufschreiben. Und die meisten, die das geschrieben haben, die sind verspottet und verhöhnt worden. Und gerade die Nachfolger Christi, die sind alle gefoltert und getötet worden. Welchen Vorteil hätten sie gehabt, das zu verbreiten, wenn sie nicht an diesen Gott geglaubt hätten? Warum sollte das jemand erfinden? Und was wäre ein Leben ohne Gott? Ohne Gott ist ein Leben überhaupt gar nicht vorstellbar. Also, ich meine, stell dir einfach mal vor, du gehst am Meer spazieren, am Strand. Und plötzlich siehst du ein Herz in Sand gemalt und da steht drauf, I love you. Was denkst du denn, wenn du dieses Herz oder diese Nachricht liest? Könnte jetzt auch ein Herz sein und da könnte stehen, Manel liebt Shari. Oder Martin liebt Isabella. Ganz egal. Was würdest du denken, wenn du das liest? Wie ist diese Nachricht wohl entstanden? Ob das die Wellen gemacht haben? Im Laufe von 1000 Jahren sind sie immer wieder über den Sand gespült worden und irgendwann mal ist diese Nachricht entstanden? Oder vielleicht hat der Wind dementsprechend geweht und dann wurden diese Buchstaben so geformt oder die Krabben kamen aus dem Meer? Über Millionen von Jahren? Nein. Jeder, der das sieht, würde sagen, da steckt ein intelligentes Wesen dahinter. Das ist eine Nachricht, die geschrieben worden ist. Und wenn wir uns umgucken in unserer Welt, dann finden wir lauter Nachrichten. Jedes Lebewesen auf dieser Welt trägt eine Nachricht, eine DNA. Und die DNA des Menschen ist, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber mehr als ganz viel mal von der Sonne hin und zurück. So viel Buchstaben, eine DNA besteht aus Buchstaben. Und das ist eine ziemlich lange Nachricht. Und irgendwie kann ich da nicht glauben, dass das per Zufall entstanden ist. Da muss ein intelligentes Wesen dahinter gesteckt sein. Also allein die Komplexheit unseres Körpers mit all seinen Funktionen, was ist denn wahrscheinlicher? Dass das irgendwie Zufall ist oder dass es ein intelligentes Wesen, nämlich Gott gab, der dahinter steckt? Und ohne Gott hat das Leben keinen Sinn. Das heißt, die Evolution, die kennt keinen Plan für dich, denn dann hätte dein Leben eigentlich gar keinen Sinn. Also aus atheistischer Sicht sind wir ein Haufen Moleküle, auch nicht mehr wert als ein Stein. Und natürlich kannst du auch sinnvoll leben, aber wer bestimmt denn, was sinnvoll ist? Du könntest zum Beispiel den ganzen Tag Netflix gucken und könntest das sehr sinnvoll erachten. Oder aber könntest deiner Arbeit nachgehen, Geld verdienen, ein angenehmes Leben führen, ist auch sinnvoll. Ja, du könntest dein Leben ganz egozentrisch leben, alles nur ich. Oder aber du könntest hingehen und könntest Obdachlosen zum Beispiel helfen oder Menschen begegnen, die Liebe brauchen. Wer sagt mir denn, was die richtige Art ist zu leben? Wer setzt den Standard? Ohne Gott gibt es eben kein richtig und kein falsch. Ohne Sinn im Leben weiß ich auch nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Also wenn ich Fußball spiele und nicht weiß, in welches Tor ich schießen soll, dann kann das blöd sein. Oder, Markus? Oder aber, wenn ich mich im Wald verlaufe und ich habe einen Kompass in der Hand und der würde nicht nach Norden zeigen, sondern immer nur auf mich, dann würde ich mich im Kreis drehen. Das heißt, wer gibt mir denn meine moralische Instanz und woher weiß ich, was richtig ist? Woher weiß ich denn, dass das Leben von Mutter Teresa und Martin Luther King besser war als das Leben von Hitler oder Stalin, die auch gesagt haben, wir sind richtig? Und jeder von uns würde sagen, ja, nee, das ist natürlich nicht richtig. Aber wer setzt denn den Standard? Und wir brauchen ja nur jetzt mal über die Grenzen zu gucken, was gerade los ist in unseren Nachbarländern, in der Ukraine und in Russland. Wer sagt denn, was ist richtig? Oder was in Afghanistan passiert? Die halten ihre Lebensweise auch für richtig. Wer gibt mir den Maßstab? Ohne Gott kann ich das nicht wissen. Und wie ist es, wenn ich am Ende meines Lebens bin? Und das ist eben auch eine Wahrheit. Jeder von uns, du und ich, wir werden sterben. Früher oder später. Und am Ende deines Lebens ist es nicht wichtig, wie viel Überstunden du gemacht hast, wie viel du gearbeitet hast. Es ist nicht mal wichtig, ob du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt hast oder ob du ein Haus mit Garten gehabt hast, ob du eine tolle Weihnachtsbeleuchtung hattest oder ob du Weihnachten gehasst hast, ob du Kinder hattest, ob du keine Kinder hattest, ob du verheiratet warst oder nicht. Das ist alles nicht wichtig, auch nicht, wie du auf dem Urlaub gewesen bist. Am Ende eines Lebens ist es wichtig, dass du mit Gott versöhnt bist. Und wenn ich am Ende eines Body Spirit Soul Kurses die Frage stelle, warum soll Gott mir am Ende meines Lebens gnädig sein? Warum soll dir Gott am Ende deines Lebens gnädig sein? Dann bekomme ich so süße Antworten. Weil ich ein guter Mensch war. Weil ich immer die Wahrheit gesagt habe. Weil ich Gutes getan habe. Weil ich glaube, dass Gott alle Menschen liegt, weil meine guten Taten überwiegen. Und ich frage dann, woher weißt du das denn? Und dann bekomme ich eine einzige Antwort. Keine Ahnung. Hört sich gut an. Ja, aber woher weiß ich das? Und das ist etwas, wo ich sage, Leute, wir können das nachlesen. Das steht hier schwarz auf weiß in dieser Bibel drin. Und dort steht drin, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und vor seinem Richterstuhl wird jeder mal von uns stehen und niemand kann dann bestehen, der den Sohn nicht kannte. Weil wir wissen jetzt mittlerweile, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, sagt mal alle niemand mit mir, niemand kommt zum Vater, denn durch mich? Und das müssen wir uns einfach mal bewusst machen. Gott zeigt uns durch sein Wort, wie wir leben sollen. Er ist unser Kompass und er gibt unserem Leben Sinn. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und er hat einen Plan auch für dein Leben. Und er hat alle Autorität zu tun, was er will. Ob mir das gefällt oder nicht. Aber weißt du, was ihm am allermeisten gefällt? Dich zu lieben. Woher weiß ich das? Leute, steht hier drin. Das ist die Wahrheit, Jesus Christus lebt. Ob du das jetzt glaubst oder nicht. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Aber, und jetzt kommt es, du entscheidest, ob du diese Wahrheit annimmst. Du entscheidest, ob du 30 wärst oder 60 wärst. Du entscheidest. Und wenn du diese Wahrheit annimmst, dann wird sich dein ganzes Leben verändern. Und wenn du das nicht tust, dann bleibt die Wahrheit trotzdem die Wahrheit. Aber bei dir verändert sich nichts. Du hast die Wahl, du kannst diesen Jesus in dein Leben einladen, aber du kannst auch sagen, das war eine nette Predigt, hat sie schön gemacht. Aber ich glaube das trotzdem nicht. Und auch das ist okay. Denn Jesus wird niemanden zwingen und es wird sich nichts verändern. So wie bei Pilatus. Und die Band darf gerne mal nach vorne kommen. Pilatus stand vor Gott. Er stand direkt vor Gott. Er blickte Gott ins Gesicht. Er blickte der Wahrheit ins Gesicht. Er hatte das Leben vor sich und er blieb trotzdem unberührt. Und ich glaube nicht, dass er ganz unberührt war. Weil wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir diese Geschichte hier mal weiterlesen, dann geht er zum Volk, das Jesus gebracht hat, damit man ihn kreuzigt und sagt, ich habe keinen Fehler an ihm gefunden, kreuzigt ihn nicht. Ich gebe euch einen Gefangenen. Es ist Passafest, das ist üblich gewesen. Ich gebe euch diesen Jesus. Ich lasse ihn frei, weil ich kann nichts an ihm finden. Und das Volk hat gesagt, nein, wir wollen den nicht, wir wollen Barabbas haben. Gib uns Barabbas, aber Jesus wird gekreuzigt. Und er geht wieder zurück und er geht nochmal hin und sagt, hey, wollt ihr nicht doch lieber Barabbas? Ich sehe nichts an Jesus. Ich sehe nicht, dass er irgendwas gemacht hat. Und sie gehen hin und sagen, wenn du das nicht machst, wenn du ihn nicht kreuzigst, dann werden wir sagen, dass du glaubst, dass er ein König ist. Und das wird dem Kaiser nicht gefallen. Könnte es sein, und das ist jetzt meine Meinung, weiß nicht, ob es wirklich so gewesen ist, aber könnte es sein, dass Pilatus doch geahnt hat, dass er der Sohn Gottes ist und dass er aber Angst hatte, die Entscheidung für ihn zu treffen, dass er Angst vor den Konsequenzen hatte, weil er wusste ganz genau, wenn ich jetzt dem nachgebe, dann werde ich meinen Posten verlieren. Dann werde vielleicht sogar ich gekreuzigt. Ich weiß nicht, was der Kaiser da mit mir macht. Und könnte es sein, dass du in deinem Herzen vielleicht auch berührt bist und sagst, hey, eigentlich kann das nur die Wahrheit sein. Und wir können die Bibel beweisen, wenn sie sich komplett beweisen ließe, müssten wir nicht glauben, sag ich mal, wenn sie sich beweisen ließe. Wir brauchen eine andere Art von Glauben. Wir brauchen wirklich diese Entscheidung, dass Gott uns in unserem Herzen berührt, egal was das für eine Konsequenz hat. Egal was uns das kosten wird. Egal was dann hinterher passiert. Die Entscheidung, die müssen wir machen. Und Pilatus ist an diesem Tag weggegangen. Und in seinem Leben hat sich nichts verändert. Jesus macht uns das Geschenk seiner Liebe, seiner Vergebung, seiner Fürsorge und seiner Rettung. Und er fragt uns, warum nicht ein Leben mit mir leben? Aber wir müssen ja sein. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber es war trotzdem noch mal gut zu hören. Mensch, komm. Hey, ich kann mich hier drauf verlassen, auf das Wort Gottes. Das hat dir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Und es ist nicht nur dein Herz, das glaubt, sondern alles spricht dafür, dass die Bibel wahr ist. Aber vielleicht hörst du das heute auch das erste Mal und hast diese Zusammenhänge so noch nie gehört. Und hast vielleicht diese ganz bewusste Entscheidung für Jesus Christus noch nie in deinem Leben getroffen. Er sagt zu dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Willst du es nicht auch mal mit mir versuchen? Dann kannst du das heute gerne tun. Und wir stehen alle auf miteinander und ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Weg bist, dass du die Wahrheit bist, dass du das Leben bist. Danke, Jesus, dass dein Wort wahr ist, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass das, was in deinem Wort steht, dass es durch Menschen geschrieben ist, aber durch dich inspiriert worden ist, dass du all die Jahre darauf geachtet hast, dass dem nichts zugefügt wird und dass da nichts weggenommen wird. Danke dafür, dass wir uns darauf verlassen können, dass nicht irgendwas verändert ist, weil Menschen sich das so ausgedacht haben, sondern weil wir darauf vertrauen dürfen, dass dein Wort bis in alle Ewigkeit so besteht. Und Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass du unsere Herzen aufs Neue wirklich berühren möchtest. Und lass uns einfach unsere Augen mal geschlossen halten, dass wir keiner hin und her guckt. Und ich frage einfach jetzt mal in die Menge rein. Wenn du heute hier sagst, jawohl, ich möchte diese Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte meinen Weg ab sofort mit Gott gehen. Ich glaube ab sofort an diese Bibel. Dann heb doch kurz deine Hand, einfach zum Zeichen, dass ich das sehe. Ja, danke schön. Danke schön. Danke. Ja, danke schön. Ich sehe ganz viele Hände. Hey, und ich möchte einfach beten und es gibt ein Gebet, was man sprechen kann, um einfach auch das auszusprechen, dass man diesen Weg mit Jesus gehen möchte. Und ich lese es euch mal kurz vor. Da beten wir, Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und wenn das für dich heute Morgen gilt, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest oder auch vielleicht schon getroffen hast, dann lass uns das doch gemeinsam beten. Und wir machen einfach gemeinsam nochmal unsere Augen zu. Ich bete vor und ihr dürft mir das gerne nachbeten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und solltest du diese Entscheidung heute das erste Mal in deinem Leben getroffen haben, dann darfst du gleich zu mir kommen. Es gibt so eine Karte, da steht dieses Gebet drauf und dann darfst du es einfach für dich nehmen als Erinnerung und ja, es vielleicht auch nochmal täglich beten oder wie auch immer. Ich bin da vorne und darfst dann zu mir kommen. Amen.